so eine Aufgabenstellung, akute Symptome auf der Intensivstation, Verdacht auf Darmischämie, wie bringe ich den Chirurgen zur Probelaphotomie? Und da sind mir spontan drei Antworten eingefallen. Erstens, Sie bieten den Chirurgen eine entsprechende Entlohnung an. Das wäre eine Möglichkeit. Zweitens, Sie drohen mit dem Staatsanwalt, das soll auch schon funktioniert haben. Oder Sie warten, wie es sicher häufig üblich ist, auf einen willigen Kollegen, der sich zufällig im Dienst befindet. Ich muss gleich dazu sagen, alle drei Antworten sind selbstverständlich falsch. Denn, wie Sie hier an der Definition des akuten Abdomens erkennen können, handelt es sich hier auch um einen Zeitfaktor. Das heißt, wir haben nicht Zeit, wir können auch die Gage nicht ausdiskutieren. Der Staatsanwalt macht am Freitag am Abend zu, Sie finden nicht den richtigen Mann, der am Wochenende Dienst hat. Und daher hier die Definition noch einmal des akuten Abdomens, die mir an sich sehr gut gefällt, weil sie stimmt, ist eine durch Zeitnot diktierte vorläufige Bezeichnung, die wir nicht wissen, worum es sich handelt, für eine Gruppe von Krankheiten, die mit Schmerzen, Bauchdeckenspannung, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, Störung der Peristaltik und oder einer massiven Blutung in die Bauchhöhle oder den Intestinaltrakt einhergehen kann. Nun, die Ursachen sind vielfältig, die brauche ich wahrscheinlich nicht hier im Detail erörtern. Hier nur kurz zusammengefasst, Erkrankungen mit Peritonismus und Peritonitis führen, das ist sehr, sehr weitläufiger Begriff, Rupturen von Organen, akuter interabdominale Durchblutungsstörung, wobei die führen erst in der Folge zum akuten Abdomen, denn beim Gefäßverschluss, wo keine Darmperforation vorliegt, wir sozusagen keine Bauchdeckenspannung vorfinden, der Ilius, stumpfe oder perforierende Bauchtraumen, und auch akute retroperitoneale intraabdominelle Erkrankungen. Was den Chirurgen sozusagen beschäftigt, wenn er geholt wird, ist in der Regel der Schmerz. Problematisch wird es natürlich, wenn jemand wie auf der Intensivstation gut schläft und noch dazu Fentanyl und dergleichen bei sich hat, ist die Frage mit dem Schmerz schon etwas schwierig. An sich muss man ganz ehrlich sagen, ist es in der Intestinalischämie das Leitsymptom schlechthin, kommt allerdings leider hier beim intubierten, sedierten, analgesierten Patienten leider nicht in dem Maße zu tragen. Also da ist guter Rat teuer. Sodass wir uns auf die Diagnostik und zwar die klinische Diagnostik zunächst einmal verlassen müssen und ich selber bin einer oder bemühe mich zumindest der klinischen Diagnostik hier großen Stellenwert einzuräumen, noch vor dem bildgebenden Verfahren, weil mein ehrwürdiger alter Chef, der leider schon lange in Pension ist, das zumindest einigen seiner Assistenten beibringen konnte, oder er hat es nicht beigebracht, aber man konnte sich das von ihm abschauen. Das Wichtigste vor jedem Befund war bei ihm, sein Name war Fritsch, er lebt immer noch, war natürlich den Patienten zu betrachten und nicht irgendwelche Befunde. Häufig ist es jetzt so, dass man sagt, ich brauche den Patienten nicht, ich brauche nur die Befunde. Wo ist die Mappe? Das ist möglicherweise der falsche Weg. Also, daher, wie hier aufgeschrieben, sehen, hören, tasten, riechen. Also wenn man Patienten gut, das sieht man dann gleich, ist intubiert, es geht ihm nicht gut, der Mitteldruck ist so niedrig, dass das ständig der Monitor alarmiert, sieht man also, okay, der Patient ist krank. Was kann man hören? Wenn man ein Stethoskop in der Hand hat, könnte man einmal hören, was sich hier in der Peristaltik abspielt, wobei gerade bei Intestinalischämie kann das natürlich auch sehr trügerisch sein, weil wir haben hier von Hyperperistaltik bis zum stummen Darm alles möglich ist. Beim Tasten ist, wie gesagt, wenn er nicht, und das muss man sagen, nicht relaxiert ist, ist auch beim intubierten, sedierten Patienten unter Umständen eine Beurteilung der Bauchdecke durchaus möglich. Würde ich jetzt einmal behaupten. Wenn er keine Analgesie hat, geht das in der Regel. Und wenn er nicht ganz, ganz tief sediert ist, haben diese Patienten auch häufig Schmerzreaktionen, die man, wenn man sehr, sehr brutal vorgeht, wie es dem Chirurgen oft angelastet wird, kann man das beobachten. Riechen kann man natürlich auch, beziehungsweise sehen, müssen wir uns zu sehen konzentrieren, denn häufig werden diese Patienten ja enteral ernährt über Magensonde. Wenn ein Patient etwas zurückschiebt, also sich das nicht andrehen lässt, wenn man so sagen will, dann sieht man natürlich, dass die Nahrung zurückkommt. Das kann man sehen. Man kann auch sehen, wie der Stuhl ausschaut. Das kann man alles sehen, das kann man auch riechen, weil Blut zum Beispiel im Darm hat vom geschmacklichen, sinnlichen ein ganz anderes Verhalten, wie jetzt ein normaler Stuhl. Das sind alles Dinge, die man sich mit der Zeit zumindest beibringen kann oder zumindest beobachten kann und so seine Erfahrung etwas stärken. Und zusätzlich, und das kommt sicher möglicherweise Intensivtherapie etwas zu kurz, ist die sorgfältige Erhebung der Vorgeschichte. kann man jetzt natürlich sagen, aha, der Patient ist gekommen, bereits intubiert, es ist also nicht möglich, mit ihm zu sprechen, das ist richtig, aber in der Regel kreisen eine Reihe von Angehörigen um den Patienten, um den Lieben, der hier sich nicht mehr melden kann und in der meistens, also Angehörige da sind, wissen die sehr, sehr genau Bescheid, häufig Gattinnen oder auch Männer von Frauen, die zu uns kommen, ob der Gatte oder die Gattin schon einmal eine Thrombose gehabt haben, ob sie Vorhofflimmern gehabt haben in der Anamnese. Also man kann durch eine gezielte Anamnese sehr, sehr viele Dinge erfahren, ob er schon einen Schlaganfall gehabt hat, alles Mögliche. Das glaube ich, dass in unserer Hightech-Medizin häufig zu kurz kommt. Und das sind ganz wichtige Dinge, um den Dingen auf die Spur zu kommen. Wie gesagt, was den Chirurgen mitunter aufregt, ist, wenn er geholt wird, wo es sich eben nicht um chirurgische Erkrankungen handelt, und die sind ja jetzt beim Peritonismus sehr ausgeprägt. Hier nur eine Reihe von Erkrankungen, die ein akutes Abdomen vortäuschen. Alle diese Erkrankungen sollten nicht dazu führen, man kann ja den Chirurgen holen, aber wie gesagt, die werden dann immer unwilliger, wenn jetzt jemand Durchfall hat, vor allem wegen einer Gastroenteritis, und es kommt der Chirurg, dann wird beim dritten Mal dann nicht mehr kommen, weil er sagt, nein, das kenne ich schon, dort war ich schon zweimal, der ist mir bekannt. Also die Zahl ist sehr groß, im Gegensatz dazu, wo brauchen wir den Chirurgen? Der Perforationen, mechanischer Ilius, gastrointestinale Blutungen, ischämische Prozesse, unter Anführungszeichen, weil inflammatorische Prozesse und ischämische Prozesse zumindest bei der nicht-okklusiven Darmischämie ja sehr häufig einhergehen. Wenn jetzt jemand einen septischen Herd im Bauch hat, erfordert das natürlich die Gabe, wie wir wissen, von Katecholaminen, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten, was letztlich mit Hauptursache ist für eine eventuelle nicht-okklusive Darmischämie. Und da beißt sich die Katze leider in den Schwanz, sodass sozusagen ein inflammatorischer Prozess letztlich zur Ischämie des Darms führen kann. Hernien und Bauchtraumen sind auch noch erwähnt. Und jetzt zur intestinalen Ischämie. Ich habe das kurz gesagt, der Kollege weiß das natürlich genauso gut. Wir haben drei Hauptgefäße, den Troncus Celiacus, die Arteria Mesenterica Superior, die hier besonders hervorgehoben ist, und die Arteria Mesenterica Inferior, denn ohne Arteria Mesenterica Inferior bei jeder Aneurysmenoperation büßt man die in der Regel ein, wenn sie infrarenal ist, und das passiert in der Regel gar nichts. Auch der Verschluss des Truncus Celiacus, wie ich zuvor gesagt habe, kann mitunter, außer möglicherweise einer Erhöhung der Transaminasen, völlig unbemerkt bleiben. Was nicht gelingt oder praktisch nie gelingt, ist, wenn wir ein Problem im Bereich der Mesenterica Superior haben. Die Ursachen der akuten Mesenterischämie, die habe ich jetzt auch ganz klein, Embolus und Thrombose kommen relativ selten auf der Intensivstation vor, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe mir anlässlich dieses Vortrages erlaubt, nachzusehen, wie es bei uns aussieht. Und bei uns ist es etwa umgekehrt, wie du berichtet hast, nämlich wir haben in etwa 40% embolisch-thrombotische Ereignisse, die zur Mesenterischämie führen, und 60% nicht-okklusive Darmischämie. Und von 1994 bis Mitte dieses Jahres hatten wir 240 Patienten mit der Diagnose Mesenterischämie, wovon in etwa 140 nicht-okklusive Darmischämien waren und der Rest auf einen Embolus bzw. auf eine Thrombose zurückzuführen war. Bei klinischer Verdachtsdiagnose, der Bauchschmerz, haben wir schon gehört, fällt aus, aber Tatsache ist, dass die Patienten häufig erbrechen, auch neben der Sonde eventuell, weil die wird ihnen immer gleich abgehängt, dass sie Diarrhoe haben, und zu 95%, wie schon erwähnt, finden sich dabei blutige Diarrhoe. Keine Abwehrspannung, trotz heftiger Schmerzen. Die Amerikaner haben das so schön in ihren Büchern bezeichnet, Pain out of proportion of the physical findings. Und das ist tatsächlich so. Und ich kann mich an einige Patienten erinnern, wo das mit einer der Gründe war, warum wir da hineingeschaut haben, und in der Tat haben sich zweimal eine Mesenterialembolie gefunden. Die Laborparameter, und das wissen Sie besser als ich, sind sehr, sehr unspezifisch. Das Lactatin wird in verschiedenen Abteilungen in einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingeräumt, der dann letztlich doch ein eher schwächerer Parameter ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben auch Lactatanstiege bis 12, 13, 14, 15 und der Darm ist quietschlebendig. Die Angiografie, die zumindest in den Lehrbüchern und auch im angloamerikanischen Raum als der Goldstandard schlechthin dargestellt wird, auch weil man die Interventionsmöglichkeit hat, nämlich einen Schlauch liegen zu lassen und Papaverin zu injizieren. Ich habe mir einige Lehrbücher durchgesehen, da gilt das als die Therapie der Wahl. Wenn man allerdings Arbeiten sucht zu diesem Thema, wird es dann schon sehr dünn. Also es propagiert zwar jeder, dass das an sich das Verfahren der Wahl wäre bei nicht-okklusiven Darmischämie, nur Im Bereich der Paperlandschaft schaut es hier sehr, sehr dünn aus. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass sich seit 30 Jahren etwa an der Mortalität dieser Erkrankung eigentlich nichts geändert hat, trotz verbesserter Diagnostik, Angio-CT und. Die Sterblichkeitsrate liegt nach wie vor seit 30 Jahren zwischen 60% und 90%. Nun zur Therapie. Die Diagnose einer okklusiven Intestinalischämie, also wenn du jetzt sagst, der mesenterische supere Hauptstamm ist zu und der Patient hat die dementsprechenden Zeichen, ist die Indikation zur Operation. Wobei, und da muss man jetzt als Chirurg einschränkend sagen, ist oft natürlich guter Rat auch teuer, denn wenn der Hauptstamm der mesenterische supere betroffen ist, bleibt in der Regel nur sehr, sehr wenig Dünndarm über und auch sehr wenig Dickdarm. Da ist dann natürlich der Chirurg im Rahmen der Operation gefragt, was er jetzt tut, wenn 30 cm Dünndarm verbleiben und das Sigma und Rektum. Stellt sich die Frage, ob man so einen Patienten resizieren soll und ausleitet oder ob man hier es vorzieht, als Probelaprotomie abzuschließen. Denn man tut letztlich dem Patienten meiner Ansicht nach, aber das ist sicher dieser Diskussionspunkt, nichts Gutes, jemand mit 30 cm Dünndarm überleben zu lassen, weil damit lebt es sich wirklich nicht gut und in Kürze ist die Leber kaputt und mit ihm häufig der Patient, die Malnutrition ist praktisch vorgezeichnet und es kann mit ganz, ganz schlechter Lebensqualität einhergehen. Also ein gewisses Maß an Dünndarm, wobei auch hier die Länge, die Frage ist, wie lang soll ein Dünndarm sein und ab wann wäre das Leben lebenswert, ist dann sicher schwierige Themen, die man häufig akut entscheiden muss und die unter Umständen auch falsch sein können. Bei nicht-okklusiven Ischämien wäre sie bei intubierten, häufig sedimentarisierten Patienten finden, würde ich die konservative Therapie vorschlagen, soweit der Darm noch nicht irreversibel geschädigt ist. Sollte, jetzt ist natürlich schwierig, wie finde ich das heraus, ob er irreversibel geschädigt ist, und da hat sicher die Andrea mit ihrem Titel recht. In dubio muss man natürlich eine Probelaprotomie machen und es gibt sehr schöne Arbeiten aus dem italienischen Raum. Die haben hier mit einer Minikamera, die nur 5 mm im Durchmesser hat, die Bauchhöhle inspiziert und haben damit zumindest häufig die richtige Diagnose erstellen können. Bei uns gibt es, zumindest wir haben, verfügen nicht über eine 5 mm Kamera, aber das wäre eine Bedside-Laparoskopie durchaus denkbar. Das wäre etwas vielleicht für die Zukunft, denn diese Fragen stellen sich ja sehr, sehr häufig. Das wäre etwas, was man andenken könnte, um hier etwas weiterzubringen. Wie gesagt, wenn Anzeichen der Peritonitis da sind, die natürlich letztlich, wenn es um eine Ischämie handelt, im Laufe der Zeit eher früh auftreten, dann ist keine Frage, dass hier operiert werden muss. Das Problem, wie gesagt, seit 30 Jahren ist, und das kommt, glaube ich, auch bei meinen Vorrednern heraus, die verzögerte Diagnose immer noch die Hauptursache für diese Patienten darstellt. Und hier ein Bild eines Strangulationsvideos, und da kann man sehen, natürlich, das ist nichts anderes als ein Ischämie-Modell, dass der Darm eben nicht sehr dick, sondern sehr dünn ist. Wenn tatsächlich ein arterielles Gefäß eher zentral, und hier ist die Randarkade bzw. eines der Zentralgefäße bereits verschlossen, ist es so, dass der Darm eben nicht ödematös wird, sondern sehr, sehr dünn und letztlich so nur so hauchdünn ist. Und es wären solche Fälle wie auch eine inkarzerierte Herne eigentlich klassische Modelle für ein ischämisches Darmgeschehen, wo man, da hat man natürlich nur einige Stunden Zeit, weil der Darm ist auf jeden Fall oder mit großer Wahrscheinlichkeit kaputt, da könnte man theoretisch, sage jetzt mal, als jemand, den sowas interessieren könnte, verschiedenste Laborparameter untersucht werden, um zu schauen, wie es sich verhält. Also bei so einem Patienten haben wir sicher 1-2 Stunden Zeit, denn der Darm, der da drinnen ist, ist schon kaputt. Und so schaut ein Darm nach einer Embolie der Arteria mesenterica supera aus. Auch hier sieht man, dass der Darm nicht massiv geschwollen ist. Bei Embolien bzw. Verschlüssen der Venen ist es tatsächlich umgekehrt und auch im Randbereich dieser Ischämie ist der Darm tatsächlich ödematös verdickt, aber nicht im Zentrum des ischämischen Geschehens. Und hier ein klassischer, das ist ein toter Darm, bei so etwas muss man natürlich je nach Ausmaß dann wirklich überlegen, wie viel Darm man in den Patienten lässt und ob es nicht besser ist, den Patienten sterben zu lassen im Sinne einer Probelaprotomie. Aber wie gesagt, das sind eher philosophische, ethische Probleme, die aber dann letztlich denjenigen treffen, der vor dieser Entscheidung steht. Und ich habe zu diesem Thema noch zwei gute Zitate gefunden. Der klinisch tätige Arzt ist ja seinem Temperament, zumindest der Chirurg, nach einem Täter. Er möchte handeln und helfen. Die Kenntnis allerdings der Krankheitsbilder im eigenen Fach, so ein möglichst breites Wissen in angrenzenden Fachgebieten, ist eine Voraussetzung für eine adäquate Diagnostik und Behandlung. Ich glaube, bei der intestinalen Ischämie trifft das sicher im Wesentlichen zu, was man unter Erfahrung subsumieren kann. Und ganz zum Abschluss noch ein schöner Spruch von Herrn Grillparzer: Man sage nicht, das Schwerste sei die Tat, da hilft der Mut, der Augenblick, die Regung, das Schwerste ist der Entschluss, speziell in der Darmischämie. Dankeschön.